Die meisten Mails, die ich bekommen habe, sind von Lesern, die das fürchterlich fanden, was ich da geschrieben habe. Typen wie Sie sollten bis 70 an das Ruder einer Galeere gekettet werden, damit Sie, Matschbirne, also ich, mal wissen, wovon Sie reden.
Gestern haben wir bei Bild exklusiv berichtet, dass die Rentenkommission offenbar weit vorangeschritten ist. Unter anderem soll es offenbar eine schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters geben bis hin zur Rente mit 70. So, und da hat gestern hier Jan Schäfer, unser Bild-Politikchef, den Kommentar geschrieben dazu und hat geschrieben, richtig so. Daraufhin, lieber Jan, war dein Briefkasten heute voll. Leserbriefe, E-Mails.
Der elektronische Briefkasten, ganz genau. Ja. Klar, das Thema hatten wir ja gestern Abend auch schon gesagt, polarisiert natürlich erwartungsgemäß. Und um es nochmal klarzustellen, nach unseren Informationen geht es hier um Empfehlungen, die die Rentenkommission dann Ende Juni an die Bundesregierung abgeben wird. Wie das Ganze dann am Ende umgesetzt wird von Union und SPD, das ist natürlich noch nicht ganz klar. Und nach den Reaktionen heute zu urteilen, gibt es vor allem bei der SPD und im Gewerkschaftslager Widerstand. In der Union gibt es eine unterschiedliche Auffassung. Es gibt einige, die sagen, ja, wir müssen das Renteneintrittsalter in der Tat sukzessive weiter anheben. Und es gibt einige, die sagen, ja, wenn man das machen sollte, aber trotzdem auf die Bremse treten, vergesst vor allem diejenigen nicht, die hart körperlich arbeiten.
Okay, das sagen die Politiker. Jetzt lies mal ein paar Beispiele vor, was die Leser dazu sagen.
Ja, da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Meinungen. Die meisten Mails, die ich bekommen habe, sind von Lesern, die das fürchterlich fanden, was ich da geschrieben habe. Typen wie Sie sollten bis 70 an das Ruder einer Galeere gekettet werden, damit Sie, Matschbirne, also ich, mal wissen, wovon Sie reden. Dann geht's weiter. An welcher lichterloh brennenden Hanfplantage sind Sie denn vorbeigelaufen? Oder so einen geistigen Dünnschiss lesen zu müssen, das ist eine Frechheit. Ganz häufig wird von Unverschämtheit geschrieben, von Frechheit. Ein Schlag ins Gesicht der Leser, sagen Sie auch mehrmals, und derer, die hart arbeiten beispielsweise. Bodenlose Frechheit heißt es dann. Und mit solchen Zeilen oder mit solchen Kommentaren würde ich mich zum Feind des kleinen Bürgers machen. Ich bekomme das Kotzen, wenn ich Sätze wie die von Ihnen lese. Das gibt es eben auch.
Und wie reagierst du darauf, wenn du solche Zuschriften
bekommst? Also ich versuche, alle Zuschriften auch zu beantworten. Bei einigen erlaube ich mir auch zu schreiben, wenn sie im Ton vielleicht die gute Kinderstube etwas vergessen lassen, das durchaus auch zu erwähnen. Aber in der Regel versuche ich, die Briefe, die E-Mails zu beantworten. Könnte heute ein bisschen länger dauern insgesamt. Eine Mail ist mir auch aufgefallen, da denkt offenbar ein Leser, ich wäre Politiker. Der schreibt nämlich, findest du das gut, sagt einer, der nie etwas in die Rentenversicherung eingezahlt und von Steuergeldern finanziert wird. Nicht so viel Blödsinn labern. Also da kann ich nur sagen, ja, von Steuergeldern werden wir nicht finanziert, du und ich nicht und niemand bei Bild, sondern und wir zahlen auch alle in die Rentenkasse ein. Es gibt auch jemanden, der sogar Vorschläge gemacht hat, wie man die Rente künftig besser organisieren sollte. Und der sagt, man müsste das in drei Gruppen einteilen. Also diejenigen, die körperlich anstrengend arbeiten und Schichtarbeit leisten, die sollten nach 40 Arbeitsjahren in Rente gehen können ohne Abschläge. Mhm. Wer körperlich anstrengend arbeitet oder Schichtarbeit leistet, der solle nach 42 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen. Und wer keines von beidem macht, der müsse nach 45 Jahren abschlagsfrei gehen.
Ganz interessanter Vorschlag, denn es wird ja immer von den Dachdeckern geredet, halt, ne, als Beispiel.
Ganz klar. Das ist heute auch noch mal deutlich geworden, auch in ganz vielen E-Mails, die bei mir eingegangen sind. Es geht wirklich nicht um diejenigen, die jetzt schon in Rente sind. Die haben gar nichts zu befürchten. Und es geht auch nicht um diejenigen, die in wenigen Jahren in Rente gehen. Die haben auch nichts zu befürchten. Und es geht wirklich um diejenigen, die deutlich jünger sind. Und wir wissen auch, wir leben immer länger auf der einen Seite. Wir wissen auch, dass der auch technische Fortschritt dazu führt, dass ein Dachdecker heute lange nicht mehr so körperlich hart arbeiten muss, auch wenn er das natürlich noch muss, wie es früher der Fall gewesen ist. Es gibt auch für Bauarbeiter schon viele Erleichterungen. Und eins ist auch klar, es gibt immer mehr Jobs, beispielsweise in Büros. Denken wir auch an die neue KI-Revolution, die körperlich nicht mehr so anstrengend sind. Und dann haben wir die Demografie und da kommen wir alle nicht dran vorbei, dass immer mehr Menschen in den nächsten Jahren in den Ruhestand gehen werden, in den verdienten Ruhestand auch und ja hart auch dafür gearbeitet haben, jetzt eine auskömmliche oder anständige Rente zu bekommen. Aber es gibt halt immer weniger junge Menschen, die diese Rente finanzieren müssen, weil wir in einem System sind, dass die heute Jüngeren oder die Arbeitnehmer von heute die Rentner von heute bezahlen. Und das System ist so, wenn es weniger Beschäftigte gibt, die immer mehr Ruheständler bezahlen müssen, gibt es nur drei Möglichkeiten. Entweder die Beschäftigten zahlen noch höhere Beiträge, die Ruheständler kriegen keine Rentenerhöhung oder nur eine Mini-Rentenerhöhung, oder man einigt sich auf einen Kompromiss, die Rentenerhöhung fällt nicht ganz so üppig aus und diejenigen, die heute arbeiten, arbeiten ein bisschen länger. Das sind die Dinge, um die es geht. Und ansonsten wäre die Rente heute, spätestens morgen, nicht mehr richtig zu finanzieren. Und das kann, glaube ich, ernsthaft keiner wollen.
Ja, wir haben ja auch eine Videoanalyse gestern gemacht und uns darüber unterhalten. Auch da sind hunderte von Kommentaren eingegangen. Und eins, was immer wieder aufploppte, war, warum werden nicht auch die Beamten und die Politiker dazugezogen und sollen statt ihre Pension, für die sie ja nichts einzahlen müssen, in die Rente einzahlen? Also der Gerechtigkeitsaspekt. Wir haben gestern schon kurz darüber gesprochen, aber vielleicht kannst du noch mal sagen, warum die Kommission, nach dem, was wir wissen, offenbar diesen Ansatz verworfen hat.
Am Ende geht es ja bei uns in Deutschland um die Demografie. Es gibt zu wenig junge Leute und es gibt, Babyboomer ist das Stichwort, sehr, sehr viel ältere Menschen. Es ist toll, die leben auch länger und beziehen im Schnitt heute doppelt so lange Rente wie beispielsweise noch Ende der 60er Jahre, nämlich im Durchschnitt 20 Jahre lang. Und das ist bei den Arbeitnehmern und bei den Beamten ungefähr gleich. Die Alterspyramide unterscheidet sich da nicht groß. Das bedeutet, wenn die Beamten in die Rentenkasse einzahlen sollten, müssten sie aber am Ende ja auch aus der Rentenkasse ihre Pension oder nennen wir es dann Rente auch bekommen. Und das bedeutet am Ende, es ist nichts gewonnen. Sie zahlen ein und kriegen raus. Und wir wissen, dass Beamte auch zum Teil sehr, sehr gute Pensionen bekommen. Die müsste die Rentenkasse dann ja auch bezahlen. Also das Problem ist die Alterspyramide. Das heißt, man muss eher über den Punkt sprechen, müssen wir mehr einzahlen in die Rentenkasse? Können die Beamten dann auch mal, wie auch immer. Aber das Kernproblem wird nicht gelöst. Und das löst man mutmaßlich nur, indem man länger arbeitet, um den Effekt des Rentenbezuges etwas zu verkürzen. Ist das schön? Nein. Jeder wünscht sich ein langes Leben und ein Leben in unbändiger Freizeit. Aber es gibt auch Menschen, die wollen noch länger arbeiten. Das ist toll. Und wir kommen an, wie hat es Friedrich Merz gesagt, an der Mathematik einfach nicht vorbei. Wir müssen das System ja bezahlen und jeder will eine anständige Rente haben. Und dann muss man irgendwo an Stellschrauben drehen.
Die Kommentare zeigen auf jeden Fall, auch wie gesagt unter dem Video, wo viel geschrieben wird, dann höre ich gleich auf zu arbeiten oder zahlt mir einfach meine Beiträge zurück. Also eine komplette Ablehnung ist natürlich nicht repräsentativ, aber trotzdem ist das diese Sprengkraft, von der du ja gestern auch schon, die du prophezeit hast sozusagen, die ist da. Glaubst du, dass die Bundesregierung den Mut haben wird, diese Empfehlungen der Rentenkommission tatsächlich auch umzusetzen?
Sie braucht Mut. Ob sie den hat, ist wirklich eine große Frage. Da haben wir gestern auch schon, oder es geht um die Sommerpause am Ende, diese Rentenkommission, die jetzt vorlegen will, entweder am 29. oder am 30. Juni endgültig dann die offiziellen Ergebnisse, geht dann irgendwann ja auch in die Sommerpause. Die Bundestagsabgeordneten, die Regierung geht in die Sommerpause. Und das, glaube ich, ist dann eine gefährliche Zeit, weil dann vieles auch, wie sagt man so schön, zerredet werden kann. Dann ist sowas wie ein Sommerloch und dann sagt der eine das und der andere sagt das und plötzlich befindet man sich nach der Sommerpause in einer anderen Situation. Wir haben dann die Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern Anfang September in Sachsen-Anhalt und danach in Mecklenburg-Vorpommern und Berlin. Und das werden natürlich auch nochmal wichtige Wahlen. Da wird es um die Frage gehen, wie stark schneidet zum Beispiel die SPD ab, die ja sehr stark auch gewerkschaftsorientiert ist. Die Gewerkschaften laufen jetzt schon Sturm gegen das, was da aus der Rentenkommission durchgesickert ist. Also da droht wirklich großer Widerstand. Und dann ist die Frage, wie stabil sind die beiden Parteien, Union und SPD am Ende, um so etwas auch noch nach vorne zu bringen. Es ist, um dieses Land aus der Krise zu führen und auch die Sozialsysteme vorzubereiten für die nächsten 20, 30 Jahre, aus meiner Sicht unerlässlich, dass das Renteneintrittsalter, unter anderem das Renteneintrittsalter, schrittweise weiter angehoben wird. Und wer nach 1990 geboren ist, dann mit 70 Jahren in Rente geht. Ob die Koalition die Kraft findet, das mag ich nicht so beurteilen. Man kann ihr nur wünschen, dass sie die Kraft und den Mut dazu findet.
Jan, du musst noch E-Mails beantworten.
Richtig.
Danke.
Danke auch.
Präsident Trump, Sie sind ursprünglich mit dem Versprechen angetreten, keine neuen Kriege zu beginnen. Jetzt haben Sie einen Krieg im Nahen Osten angefangen. Und was machen Sie jetzt in Kuba?
Präsident Trump kommt im Iran nicht wirklich voran. Die Preise in den USA steigen, aber gleichzeitig zieht die Trump-Regierung offenbar ernsthaft in Betracht, militärisch in Kuba einzugreifen. Welchen Sinn macht das? Fragen wir nach bei Sophia Keil, Global Reporterin und die White House-Korrespondentin von Politico.
Sophia, how seriously?
Sophia, wie ernst müssen wir diese Drohungen gegenüber Kuba nehmen?
Towards Kuba.
Ich denke relativ ernst, wenn man bedenkt, was Trump bereits zu tun bereit war. Zwar sehen wir nicht die Art von militärischem Aufmarsch wie im Fall Iran, aber ich denke, dass der Präsident seinen CIA-Direktor John Ratcliffe nach Kuba geschickt hat, um diese Botschaft zu überbringen, zeigt, wie ernst die Lage ist. Wir haben außerdem Außenminister Marco Rubio gehört, der eine Videobotschaft auf Spanisch an die Menschen in Kuba richtete und im Grunde sagte, diese schwierigen Bedingungen, unter denen ihr lebt, seien die Folge eurer kubanischen Regierung.
Was könnte das für ein Szenario sein, wie in Venezuela oder Luftangriffe?
Ich denke eher keine Luftangriffe, aber wir haben gesehen, wie die USA den früheren kubanischen Präsidenten angeklagt haben. Und es könnte als Vorwand genutzt werden für etwas Ähnliches wie das, was Trump in Venezuela versucht hat. Wir wissen, dass der Präsident das damals als Erfolg betrachtet hat. Und im Iran konnte er diesen Erfolg bislang nicht wiederholen. Es dauert bereits Wochen, wenn nicht Monate. Und er hat immer noch keine Einigung mit dem Iran erzielt, dass dieser seine nuklearen Ambitionen aufgibt. Deshalb glaube ich, dass er, solange er keinen klaren Erfolg im Iran gibt, seine Aufmerksamkeit zunehmend auf Kuba richtet und den Druck immer weiter erhöht. Diplomatischen Druck, wirtschaftlichen Druck und wir haben auch Sanktionen gesehen.
Was würde Trump eigentlich durch einen Regimewechsel in Kuba gewinnen? Dieses verarmte Land hat den Amerikanern doch nicht viel zu bieten.
Das ist eine gute Frage. Ich denke, Trump verfolgt mehrere Ziele. Erstens ist ein Regimewechsel etwas, woran US-Präsident seit Jahren scheitert. Und Trump möchte die Person sein, die diesen Regimewechsel tatsächlich herbeiführt. Zweitens ist das Thema eine Priorität für kubanischstämmige Amerikaner und kubanische Exilanten in Florida, besonders in Miami. Das ist ein wichtiger Teil der lateinamerikanischen Wählerschaft, die begonnen hat, Trump zu unterstützen. Insofern ist das auch wahlpolitisch wichtig für ihn. Und man darf nicht vergessen, er hat mit Marco Rubio einen Außenminister, der persönlich stark an einem Regimewechsel in Kuba interessiert ist. Der Präsident hat also das Gefühl, Experten an seiner Seite zu haben. Und Trump liebt es, Dinge zu erreichen, die andere Präsidenten nicht geschafft haben. Egal, wie schwierig sie sind.
Wie würde die Mehrheit der Amerikaner auf militärische Maßnahmen gegen Kuba reagieren?
Genau das ist das Problem für den Präsidenten. Er hat dafür nicht einmal in seiner eigenen Basis, der MAGA-Bewegung, ausreichend politische Unterstützung. Der Präsident hat selbst eingeräumt, dass seine Anhänger keinen Krieg tausende Meilen entfernt wollen. Er meinte damit zwar vor allem einen Krieg mit China, aber ich denke, das gilt genauso für Kuba. Die Menschen wollen keinen weiteren militärischen Konflikt in einem Land, während die Amerikaner gleichzeitig unter hohen Benzinpreisen leiden. Die Benzinpreise liegen inzwischen landesweit bei über $4 pro Gallone. In manchen Bundesstaaten sogar über $5. Das beschäftigt die Menschen wirklich. Viele denken, warum steckt ihr all diese Energie und Ressourcen in militärische Einsätze im Ausland? Was ist mit uns hier zu Hause?
Läuft Donald Trump Gefahr, seine Präsidentschaft aufs Spiel zu setzen?
Das könnte er durchaus. Denn wie gesagt, die Amerikaner wählen vor allem nach wirtschaftlichen Themen, nach dem, was ihren Geldbeutel betrifft. Und Kuba ist, außer für die kubanischstämmigen Amerikaner und Exilkubaner, normalerweise kein Thema, wegen dem man seine Wahlentscheidung trifft. Deshalb ist dem Weißen Haus und Trumps Stabschefin Susie Wiles sehr bewusst, dass die Zwischenwahlen näher rücken. Vor dem Iran-Konflikt war man stark darauf fokussiert, die Energiepreise und Strompreise zu senken und Wege zu finden, wie Behörden die Kosten für die Bürger reduzieren können. Viel davon wurde über Bord geworfen, als Trump begann, den Iran anzugreifen. Und ich denke, viele Amerikaner schauen jetzt darauf und sagen, dafür haben wir nicht gestimmt. Präsident Trump, Sie sind ursprünglich mit dem Versprechen angetreten, keine neuen Kriege zu beginnen. Jetzt haben Sie einen Krieg im Nahen Osten angefangen. Und was machen Sie jetzt in Kuba? Ich denke, das ist eine berechtigte Frage.
Global Reporterin Sophia Kai. Vielen Dank, Sophia.
Danke.
Oh, London Calling. Hi Anne, bei euch geht's ja drunter und drüber in Großbritannien. Labour Party, Regierungschef Starmer, der Gesundheitsminister tritt zurück und bringt sich jetzt in Stellung als Gegenkandidat. Unter anderem erzählt er, es wäre doch vielleicht eine gute Idee, wieder zurück in die EU zu gehen. Wollt ihr zurück zu uns kommen?
Nein. Ich bin immer sehr, sehr gerne bei euch und vor allem bei dir und bei Bild hier in unserem Video. Aber ich muss dich vielleicht enttäuschen. Ich glaube nicht, dass wir zurück in die EU kommen. Und es ist vielleicht ein bisschen ein Trauma und ein bisschen Dauerthema bei uns, inwieweit wir uns der EU noch annähern sollen. Und das ist viel mehr, glaube ich, entscheidend, als wenn man sagt, wir wollen, das sagt ein Kandidat, weil er sich von Keir Starmer abgrenzen will, wir würden dann irgendwann mal und eines Tages in die EU wiederkommen. Aber das wage ich zu bezweifeln. Das war auch von vielen in dem Kabinett, auch bei Labour, geschweige denn Reform und die Konservativen, wurde das sehr, sehr heftig abgelehnt.
Aber das wäre doch eine Möglichkeit, sich zu positionieren für die Labour Party, sich wirklich zu unterscheiden von den Programmen der anderen. Und es gäbe den Briten endlich die Chance, ihren Fehler von vor 10 Jahren zu korrigieren.
Oh, Thomas, ich meine, das ist eine schöne Idee, aber ich glaube, das wäre auch für Labour noch katastrophaler, wie es heute auch noch läuft. Man soll nicht vergessen, dass man trotzdem, man kann nur sagen, das war 52%, 48%, aber 52 dann die für den Brexit gestimmt haben. Was macht man mit diesen ganzen Wählern? Das würde unser sozialdemokratischer Partei sagen, wir grenzen uns eindeutig von euch ab. Und ihr habt Regret, das heißt, ich habe das dann wirklich bereut.
Ja, aber es läuft doch schlecht bei euch.
Was bringt das auch? Konkret, was bringt das für
Großbritannien? Es läuft doch schlecht bei euch in Großbritannien, wirtschaftlich. Eure Gesellschaft ist gespalten. Ihr habt auch die Rechtspopulisten, so wie bei uns hier.
Ihr seid in der EU, das Letzte, was ich gehört habe. Ne? Das Problem ist, dass dieser Versuch, man so wieder ein Beitritt in der EU. Das ist vielleicht schwieriger heute wie damals, 2016, zu argumentieren, dass das eine Antwort auf unsere gemeinsamen Probleme ist. Das ist vielleicht, bringt gewisse Vorteile, auf jeden Fall. Ja, ich bin ja absolut nicht EU-feindlich. Aber wenn man sagen würde, wir haben genau dieselbe Wachstumsprobleme, wir schneiden sogar ein bisschen besser als im Durchschnitt in der EU ab. Das heißt, wir haben alle wirklich schwerwiegende Probleme. Aber ob das eine Antwort ist, kann ich dir mal schnell einen EU-Witz erzählen.
Ja.
Hast du? Ja, Tom ist gut, ganz skeptisch. So, es läuft so, der Fußballfan, sei er England-Fan oder in Deutschland. Aber sein Team schneidet immer sehr, sehr schlecht ab. Sehr unerfolgreich. Trotzdem ist er ein leidenschaftlicher Fan und bekommt die Möglichkeit, bei Gott, beim lieben Herrgott, einen Einblick in die Zukunft zu bekommen. Und er fragt den Herrgott, wird meine Mannschaft jemals in die Bundesliga oder Premier League bei uns steigen? Und Gott antwortet, nicht zu meinen Lebenszeiten. Ich glaube, bei der EU ist es so ein bisschen in diese Richtung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber es ist viel mehr praktischer, dass wir an Zusammenarbeit, Großbritannien, Deutschland, kommt das sehr gut voran. in Verteidigung, in der Sicherheitspolitik, in der Positionierung, manchmal mit den Schwierigkeiten, die Donald Trump uns beschert, als dass man irgendwie so eine Reise in eine sehr diffuse und schwierige Vorstellung, man könnte dann zurück direkt in die EU.
Die Frage ist ja auch, ob wir euch überhaupt wieder aufnehmen würden. Insbesondere nachdem Aston Villa gegen Freiburg im Europapokalfinale gewonnen hat. Das ist natürlich sehr bitter. Ich sehe im Moment nicht, wie wir euch wieder aufnehmen könnten. Ich zeig dir mal ein Video, wie euer künftiger König im Stadion war und da riesig mitgesungen hat. Achtung. Flippt total aus, ja, feuert die Mannschaft an. Das war noch vorm Spiel. Und singt mit. Hinterher gibt es Fotos von ihm, wie er ausgeflippt ist und sich gefreut hat. Tränen in den Augen. So habe ich William noch nie gesehen.
Hey, das ist interessant. Er ist leidenschaftlicher Fußballfan. Das kann man nicht vortäuschen, was du da erzählst. Und es stimmt. Mein Mann hat mal die Gelegenheit gehabt, mit ihm zusammen immer im Fußballspiel, da irgendwie das ist ein England-Spiel. Und, ja, vielleicht bei England, da bricht man eher in Tränen aus. Aber da sagt er, ja, der war wirklich so total begeistert. Und wie jeder normale Fußballfan, der hat sich ja kaum hingekriegt. Und man sagt immer, die Royals, sie sind sehr steif, die zeigen nicht ihre Emotionen, aber bei Fußball und William, da geht es richtig heiter zu. Und sorry wegen Aston Villa. Ich hoffe, für unsere künftige Verhandlungen in sehr wichtigen Sachen soll das kein Hindernis sein.
Ja, Aston Villa musste auch 44 Jahre auf den ersten Pokaltriumph in Europa wieder warten. Ne? So, und dann gibt es noch ein Foto, das um die Welt gegangen ist, beziehungsweise ein kleines Video. Da sieht man, wie dem König ein Vogel fast auf den Kopf gemacht hätte. Es landete dann hinten auf der Jacke.
Ja, du hast das so fein ausgedrückt. Es freut mich, dass du diese kleine Geschichte hast. Aber ich finde das auch, das war, glaube ich, in Nordirland unterwegs. Und er hat, ich glaube, vor allem nach dieser ziemlich gelungenen Amerika-Reise ist er wirklich gut drauf, der König. Und so ein bisschen mehr nimmt er so ein bisschen auf den, ich wollte sagen, auf den leichten Schulter, aber Schulter war hier vielleicht, das ist vielleicht nicht der beste Begriff. Und er hat gesagt, ja, es ist mir schon Schlimmeres passiert bei diesen Rundgängen und Besuchen.
Hauptsache nicht auf den Kopf, hat er gesagt.
Das hat er gesagt, Hauptsache nicht. Dazu hat man vielleicht eine Krone manchmal drauf.
Ja, Krönchen richten und weitermachen. Aber man muss sagen,
sie haben sich amüsiert und auch Charles. Ja. Und das fand man eigentlich.
Ja, und ich habe mich gefreut, dass die Royals mal wieder gut drauf sind.
Ich denke, die sind auch gut drauf. Mal sehen, wie lange das, wie du sagst, also in Großbritannien geht es immer drunter und drüber. Wir sind eben etwas ganz Besonderes. Aber ich glaube schon, zurzeit bei den Royals, dass die Stimmung ziemlich gut. Vielleicht, weil Harry und Meghan nicht so oft im Land auftauchen.
Ja. Anne, danke für heute.
Ich danke zurück. Bis zum nächsten Mal.